Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie heute Silke Hane. Guten Tag. Und heute haben wir ein handelspolitisches Hörerrätsel für Sie im Programm. Mit welchem der folgenden Staaten hat die Europäische Union keinen Handelsvertrag?
We have free trade agreements with Singapore, with Norway, with Canada, with Australia, with Japan.
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen war das mit einem Statement rund um den Brexit-Stichtag. Leider hat sie sich geirrt. Australien und die EU haben keinen Handelsvertrag. Und so musste von der Leyen heute zurückrudern. Mit den Briten wolle man doch ambitioniertere Regeln finden als mit Australien, sagte sie im Europaparlament. Das hat wiederum seine Bedingungen für Verhandlungen mit Großbritannien gestellt. Das ist ein Thema in dieser Sendung. Zunächst aber schauen wir nach Stuttgart. Es war eine durchwachsene Premiere heute für Daimler-Chef Ola Källenius, als er das erste Mal eine Bilanz für seinen Konzern vorgelegt hat. Erfolge und Misserfolge sind darin zu finden. So verkaufte etwa die Marke Mercedes-Benz 2019 mehr Autos als je zuvor. Und doch blieb unterm Strich wesentlich weniger Gewinn für Daimler übrig als vor einem Jahr. Die Folge: Investitionen runter, Personalkosten runter, Dividende runter. Geli Hensoldt mit Einzelheiten.
Das Beste oder nichts. Das war die Maxime von Daimler-Gründervater Gottlieb Daimler. Von diesem Anspruch aber ist der Stuttgarter Autobauer im Moment meilenweit entfernt. Der Druck auf Daimler-Chef Ola Källenius ist deshalb entsprechend groß. Heute zog der Nachfolger von Dieter Zetsche die Bilanz für das vergangene Jahr. Es ist seine erste als Vorstandsvorsitzender.
Wir haben viele Dinge, auf die wir stolz sein können. Aber die finanziellen Ergebnisse, die wir präsentieren für das Jahr 2019, das sind nicht Ergebnisse, die wir für die Zukunft sehen wollen. Das reicht nicht. Das ist nicht diesem guten, stolzen Unternehmen gerecht.
4,3 Milliarden Euro operativen Gewinn machte Daimler 2019. Das ist in etwa ein Drittel des Gewinns von 2018. Die Aktiendividende sinkt auf 90 Cent. 2018 hatte sie noch bei 3,25 Euro gelegen. Und auch die Prämie für die Mitarbeiter fällt deutlich geringer aus. Letztes Jahr gab es noch 5.000 Euro, dieses Jahr im besten Fall nur noch etwa 1.000 Euro. Die Reaktion der Beschäftigten ist gemischt.
Dass man überhaupt eine Prämie kriegt, finde ich, ist schon gut.
Es sind nicht die einzigsten Dinge, die jetzt uns gekürzt wurden. Die haben uns ja auch zum Teil die wöchentliche Wochenarbeitszeit um 5 Stunden reduziert. Und dann kommt natürlich noch der Verlust der etwas höheren Prämie, der eigentlich uns als Mitarbeiter zusteht, die wir ja schon jahrelang dafür gearbeitet und gekämpft haben, dass es dem Unternehmen gut geht. Finde ich jetzt natürlich schon eine sehr verlustreiche Sache finanziell gesehen.
Daimler muss sparen, auch beim Personal. Mindestens 10.000 Stellen sollen in den nächsten 2 Jahren wegfallen, die Personalkosten um 1,4 Milliarden Euro gedrückt werden. Weil für die Tarifbeschäftigten in Deutschland eine Jobgarantie bis 2030 gilt, haben Unternehmen und Betriebsrat ein Abfindungsprogramm vereinbart, das im Frühling starten soll. Die Gründe für den Sparkurs? Der Dieselskandal war für Daimler im vergangenen Jahr eine Milliardenbelastung. Dazu kommen die Kosten für die E-Mobilität, die Källenius vorantreiben will.
Wir investieren massiv in die Elektrifizierung unserer Produkte. Wir haben Plug-in-Hybride von S-Klasse bis runter zur A-Klasse und fahren hier auch in den nächsten Jahren voll batterieelektrische Fahrzeuge hoch. Und das Teil von unserer Strategie zur CO2-neutralen Mobilität. Auf der Reise sind wir.
Der Konzern, so Källenius heute, stecke im Wandel. Aber er sieht den Stuttgarter Autobauer gut aufgestellt.
Wir haben Maßnahmen ergriffen und wir werden weitere Maßnahmen ergreifen, sowohl in der Kosteneffizienz als auch in der Kostenstruktur. Aber noch wichtiger, strategische Entscheidungen, um sicherzustellen, dass dieses Unternehmen in dieser spannenden Dekade der Transformation der Autoindustrie da steht, wo es auch hingehört, in den nächsten 5 bis 10 Jahren.
Das Beste oder nichts. Diese Maxime soll für Daimler auch nach der Transformation gelten.
Geli Hensoldt berichtete aus Stuttgart und ja, dabei helfen könnte vielleicht die höhere Kaufprämie für Elektroautos, die Bundesregierung plant. Die EU-Kommission hat sie vor rund einer Stunde genehmigt. In der Union rumort es und zwar gewaltig. Die Christdemokraten müssen sich personell neu aufstellen und suchen auch inhaltlich nach einer Position in der Abgrenzung nach rechts wie links. Das bildet erst einmal den Hintergrund für die Fraktionssitzung der Unionsparteien heute, in der, wenngleich unter ferner Liefen, dennoch auch ein monatelanger inhaltlicher Streit abgeräumt werden könnte, der um die Beteiligung des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei am Aufbau des 5G-Mobilfunks in Deutschland. Aller Voraussicht nach werden die Abgeordneten einem Positionspapier dazu zustimmen? Frage an Johannes Kuhn in unserem Hauptstadtstudio. Was steht in diesem Papier?
Ja, die Sitzung, in der das alles diskutiert wird, läuft gerade. Der Tagesordnungspunkt ist auch vor gut 25 Minuten aufgerufen worden. Es wird also nicht mehr lange dauern, bis es feststeht. Aber es gilt jetzt schon als sicher, dass das Papier der Fraktionsführung angenommen wird. Und darin ist ein Satz wichtig. Der Einsatz von Komponenten eines Ausrüsters, heißt es da, kann untersagt werden, wenn festgestellt wurde, dass überwiegende öffentliche Interessen, insbesondere sicherheitspolitische Belange der Bundesrepublik Deutschland, entgegenstehen. Man kann also Huawei politisch ausschließen, aber man muss es nicht. Und das ist ziemlich nahe an dem, was sich Kanzleramt und Wirtschaftsministerium gewünscht haben. Denn die wollten ja nicht nur eine Lex Huawei verhindern, sondern eben auch einen Automatismus, der eine politische Bewertung der Frage, wen die Mobilfunkbetreiber als Zulieferer verwenden können, vorsieht. Und dieser Spielraum ist in dem Papier nun drin.
Eine Gruppe von Parlamentariern um Norbert Röttgen, die wollte ja den Ausschluss von Huawei erreichen. Akzeptieren die das Papier oder gibt es da jetzt weiter Widerstand?
Ein Teil der Gruppe zumindest wird das nicht zufriedenstellen, wie ich vernommen habe. Ob es jetzt die kolportierten 50 Abgeordneten sind, die man ungefähr dem Anti-Huawei-Lager zurechnet, das wird man sehen dann, wenn es zum Schwur kommt. Denn das gilt trotz allem als Kompromissvorschlag. Um nochmal klarzumachen, was die eigentliche Forderung der Kritiker hier war. Es ging hier wirklich um eine verpflichtende politische Bewertung der Vertrauenswürdigkeit durch die Bundesregierung. Dahinter steckt natürlich, dass Huawei als chinesischer Hersteller Glaubwürdigkeitsprobleme hat, wenn es um die Unabhängigkeit von den Weisungen Pekings geht, zum Beispiel im Kontext Spionage oder Sabotage. Und da sagen eben Norbert Röttgen und Co., die Bundesregierung muss sich dazu verhalten, wirklich sagen ja oder nein, aber das ist jetzt vom Tisch und es gibt auch keinen Gegenantrag. Das heißt, es wird nur Gegenstimmen geben.
Nun regiert die Union ja nicht alleine. Was heißt denn der voraussichtliche Beschluss heute für die Meinungsfindung der Bundesregierung?
Die SPD-Fraktion hat ja schon länger ein eigenes Positionspapier vorgelegt, das de facto Huawei mehr oder weniger ausschließt. Konkret heißt es da, ich zitiere mal, man muss einen Hersteller ausschließen, wenn Einflussnahme, Manipulation oder Spionage nicht ausgeschlossen werden. Und das lässt sich bei so komplexen Netzwerktechnologien nicht ausschließen. Es geht nämlich um Vertrauen und um technische Schutzmaßnahmen. Jetzt geht es darum, einen Kompromiss zu finden in der Großen Koalition, unter Einbeziehung der Bundesregierung. Der wird dann vielleicht ungefähr wie die britische Lösung aussehen, mit Quotierungen, wie groß der Anteil eines Herstellers am Netzwerkzubehör ist, oder eben auch mit einem mittelfristigen Entfernen von Huawei aus dem bestehenden 4G-Netz. Und das alles wird dann in das Telekommunikationsgesetz und das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 geschrieben. Und da ist man auch hinten dran. Und jetzt kriege ich die Mitteilung, dass die Fraktion dem Papier einstimmig zugestimmt hat. Also es wird wohl als Kompromiss gewertet. Und damit geht es jetzt weiter in den parlamentarischen und dann auch in den gesetzgeberischen Prozess.
Da kam zum Schluss noch die Nachricht. Vielen Dank, Johannes Kuhn mit Informationen und Einordnung aus Berlin war das. Danke. Keine zwei Wochen ist es her, dass Großbritannien die Europäische Union verlassen hat, ohne großen Knall, denn das sprichwörtliche dicke Ende, das kommt ja erst noch, Ende des Jahres nämlich, wenn die Übergangsfrist ausläuft und für das Land ab dem nächsten Jahr nicht mehr die Regeln des EU-Binnenmarktes gelten. In dieser Zeit muss ein neuer Handelsvertrag mit den Briten her, denen muss auch das Europaparlament zustimmen und das hat heute die Bedingungen für eine solche Zustimmung formuliert. So viel vorab, sie beißen sich mit den britischen Bedingungen. Peter Kapern mit den Details.
Mit viel Wehmut und Empathie haben die Europaabgeordneten Ende Januar ihre britischen Kollegen verabschiedet. Jetzt, zwei Wochen später, formulieren sie Bedingungen für die bald beginnenden Verhandlungen über ein Partnerschaftsabkommen. Und die haben es in sich, wie der Resolutionsentwurf, über den morgen abgestimmt wird, und die heutige Debatte dazu zeigen. Die Botschaft Richtung London war klar und unmissverständlich. Ende der Gefühlsduselei, jetzt geht's ans Eingemachte. David McAllister zu den Bedingungen für ein Abkommen mit dem Vereinigten Königreich.
A third country cannot have the same rights.
Ein Drittstaat kann nicht dieselben Rechte und Vorteile wie ein Mitgliedstaat haben. Ein Level Playing Field ist eine Priorität und eine Voraussetzung für jedes denkbare Abkommen. Und wir werden keine Abwärtsspirale nach unten zulassen.
We will not enter a race to the bottom.
David McAllister, der CDU-Abgeordnete, führt jene Abgeordnetengruppe an, die im Auftrag des Europaparlaments die anstehenden Verhandlungen begleiten. Wie schon den Austrittsvertrag wird das Straßburger Parlament auch den Partnerschaftsvertrag ratifizieren. Die Forderungen der Abgeordneten muss EU-Chefunterhändler Michel Barnier deshalb durchaus ernst nehmen. Und diese Forderungen haben es laut Resolutionsentwurf in sich. Da werden Zweifel angemeldet an der Zielsetzung, die die EU-Kommission formuliert hat. Die möchte nämlich ein Freihandelsabkommen ohne Zölle und ohne Quoten erreichen, wenn London zusichert, auf Dumping zu verzichten. Ein Ziel, dem die Europaabgeordneten offenbar Grenzen setzen wollen. Der Kommission wird geraten, Zölle und Quoten für Waren von der Insel zumindest für die verletzlichsten Bereiche der EU-Wirtschaft zu erwägen. Wohl deshalb wies Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, in ihrer Rede darauf hin, dass auch das Freihandelsabkommen mit Kanada, das die Blaupause für einen Vertrag mit London sein könnte, nicht alle Zölle und Einfuhrquoten beseitige.
Of course our deal with Canada eliminates tariffs on a wide set of goods, but not on all. And of course our deal with Canada eliminates most quotas, but certainly not all.
Premierminister Boris Johnson hatte kürzlich gesagt, auch ein Freihandelsvertrag wie der mit Australien sei für sein Land eine Option. Eine Aussage, die Ursula von der Leyen überrascht hat, wie sie heute im Europaparlament einräumte. Denn die EU habe ja gar kein Freihandelsabkommen mit Australien.
The European Union does not have a trade agreement with Australia. And if this is the British choice, well, we are fine with that, without any question. But I personally believe that we should be way more ambitious.
Derzeit laufe der Handel mit dem fünften Kontinent nach WTO-Regeln ab. Auch darauf könne sich die EU einstellen, so von der Leyen, wenn das der Wunsch Londons sei. Sie allerdings würde eine ambitioniertere Lösung bevorzugen. Im Resolutionsentwurf des Europaparlaments werden dafür die Bedingungen genannt. Kein Dumping bei den Sozial- und Umweltstandards. Kein Wettlauf in Sachen Subventionen oder Steuersenkungen. Alle Standards der EU müsse Großbritannien einhalten. Und zwar nicht nur die derzeit gültigen, sondern auch die, die in Zukunft noch dazukommen. Und der Europäische Gerichtshof müsse in Streitfällen das letzte Wort haben. Kurzum, im Resolutionsentwurf sind alle Punkte aufgelistet, die die britische Regierung bereits als absolut inakzeptabel bezeichnet hat. Womit klar sein dürfte, welche Politdramen sich kurz vor Ende der Verhandlungsfrist am 31. Dezember abspielen dürften.
Der Bericht von unserem EU-Korrespondenten Peter Kapern. Die angeschlagene Supermarktkette Real wird mit hoher Wahrscheinlichkeit demnächst verkauft. Der Mutterkonzern Metro hat sich mit einem Firmenkonsortium grundsätzlich darüber geeinigt, hieß es heute Morgen. Über die Einzelheiten und die absehbaren Folgen Jörg Marksteiner.
Damit steht die Supermarktkette kurz vor der Zerschlagung. Wie viele der 34.000 Mitarbeiter dabei ihren Arbeitsplatz verlieren, ist noch unklar. In einem Brief an die Betroffenen schreibt Firmenchef Olaf Koch, dass die neuen Eigentümer, ein Finanz- und ein Immobilieninvestor, wohl bis zu 30 Märkte schließen werden. Welche Standorte es trifft, ist noch nicht bekannt. Genauso offen ist, wie viele Stellen in der Düsseldorfer Firmenzentrale wegfallen. Auch die wird in dieser Form künftig wohl nicht mehr gebraucht, denn es soll nur ein Kern von 50 Realmärkten übrig bleiben, mindestens 2 Jahre lang. Der Großteil der Kette, 200 Filialen insgesamt, soll weiterverkauft werden, an Wettbewerber wie Edeka oder Kaufland. Und dabei sollen die neuen Betreiber verpflichtet werden, Realmitarbeiter zu übernehmen, heißt es in dem Brief. Komme es dennoch zu Kündigungen, erhalten die Mitarbeiter Abfindungen. Die Metro will sich von Real trennen, um sich künftig ganz auf das Geschäft mit Großkunden wie Hotels und Restaurants zu konzentrieren. Außerdem hatte die Kette zuletzt für tiefrote Zahlen gesorgt. Seit 2018 stand sie zum Verkauf.
Jörg Marksteiner über den bevorstehenden Verkauf der Supermarktkette Real. Für Wohnungssuchende ist Mieten und Kaufen in den vergangenen 10 Jahren vielerorts immer teurer geworden, vor allem in den Großstädten der Republik. Das setzt sich fort, wie Studien zeigen, aber zuletzt weniger rasant als in der Vergangenheit. Das bestätigte heute auch der Dachverband der Immobilienbranche ZIA in seinem Frühjahrsgutachten. Panayotis Gavridis war dabei.
Die Neuvertragsmieten steigen, aber nicht so stark wie früher. So ist der Quadratmeter im Schnitt auf 8,13 Euro gestiegen. Einer der Autoren des Gutachtens ist Harald Simons, Vorstandsmitglied beim Marktforschungsinstitut Empirica. Über die Lage in den Top 7 Städten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart sagt Simons:
Entsprechend erwartet man einen Trendbruch bei den Mieten und den können wir tatsächlich auch sehen. Die Zeiten der starken Mietanstiege in den Top 7 Städten scheinen vorbei.
Die Betonung liegt hier bei scheint. Von Entspannung des Wohnmarktes ist keine Rede. Denn wer 2019 einen neuen Mietvertrag unterschrieben hat, zahlte im Schnitt 3,5% mehr als im Jahr zuvor. Der Anstieg habe sich gegenüber dem Vorjahr damit leicht verlangsamt, heißt es.
Diese Entwicklung sehen wir auch in Hamburg. Der folgt sozusagen auf Berlin, da ist vielleicht so ein halbes Jahr Zeitverzug dahinter. Bei München, bei Köln sehen wir das Gleiche. Also überall, das untere Marktende ist bereits nicht mehr am Steigen. Von mir aus kann man bröckeln sagen, das obere steigt noch etwas.
Zudem sei das Wohnungsangebot stärker gewachsen als die Nachfrage, so Simons weiter. Und?
Die Zuwanderung in die Top-7-Städte und in die anderen teuren Städte hat sich stark abgeschwächt bzw. ist negativ geworden, sodass wir auf der Nachfrageseite nicht mehr diese starken Anstiege haben wie in der Vergangenheit.
Der Wirtschaftsforscher Lars Feld, ebenfalls Autor des Gutachtens für den Immobiliendachverband ZIER, ergänzt:
Da lässt das Abflachen des Mietwachstums das erste Zeichen erkennen, dass man sich vielleicht weniger Sorgen machen muss von Seiten der Politik, dass die Mieten weiter so in die Höhe schießen würden.
Die Kaufpreise hingegen klettern unverändert steil nach oben. Wer eine eigene Wohnung in 2019 gekauft hat, musste fast 10% mehr zahlen als im Vorjahr. Auch die Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser sind im Schnitt um knapp über 9% gestiegen. Diejenigen, die in Wohnimmobilien investieren, setzen auf steigende Preise, sagt Lars Feld und thematisiert das mögliche Problem einer Immobilienpreisblase.
Wenn man das zusammennimmt mit den weiterhin stark ansteigenden Immobilienpreisen, ist es eine noch stärkere Auseinanderentwicklung von Preisen und Mieten, als wir das in den vergangenen Jahren hatten. Und das wirft ja meistens auch Fragen der Finanzstabilität auf, die man dann diskutieren muss. Da ist die Bundesbank sehr wachsam, wir sind es im Sachverständigenrat auch und beobachten das sehr dezidiert.
Chris Kühn, Sprecher für Bau- und Wohnungspolitik der Grünen Bundestagsfraktion, sieht angesichts dieser Zahlen keine Entwarnung. Auf die eh schon hohen Mieten noch 3,5% obendrauf sei zu viel und überlaste viele. Die Wohnungskrise verschärfe sich weiter, so Kühn, der davor warnt, Wohnen könne mehr und mehr zum Armutsrisiko werden.
Der Bericht von Panayotis Gavridis aus Berlin. Es ist ein Albtraum für jede Radfahrerin und jeden Radfahrer. Die Ampel wird grün, man radelt los und von links rollt unaufhaltsam ein riesiger rechtsabbiegender LKW an. Für die Fahrer von Lastkraftwagen sind die Radfahrenden nämlich oft schlicht nicht sichtbar im sogenannten toten Winkel. Laut dem Fahrradclub ADFC sterben so jährlich bundesweit Dutzende Menschen, die überfahren werden. Und die Fahrer der LKW sind oft traumatisiert. Und deswegen haben sich der ADFC und der Logistikverband BGL zusammengetan und Forderungen aufgestellt, wie Radfahrer besser geschützt werden können. Oder Tischewski fasst sie für uns zusammen.
Jedes Jahr zählt die Unfallstatistik deutschlandweit 30 bis 40 Radfahrer, die unter den Rädern abbiegender Lkw umkommen. Gerade in den letzten Tagen scheinen sich die Nachrichten zu häufen. Der milde Winter macht's möglich. Auch in dicken Jacken mit Mützen oder Kapuzen auf dem Kopf kann man Radfahren. Burkhard Stork vom ADFC beschreibt, wer besonders gefährdet ist.
Es sind in der Regel die schwächeren Verkehrsteilnehmer auf dem Fahrrad, also es sind alte Menschen, es sind junge Menschen, die es erwischt. Sie sehen das Klischee, dass sich da von hinten ein Fahrradkurier blöd am LKW vorbeikämpft und dann leider erwischt wird, stimmt überhaupt nicht, sondern es sind die Schwächeren auf dem Rad, die da auch noch erwischt werden.
Mit ADFC und BGL haben sich nun zwei zusammengetan, die nur auf den ersten Blick als Feinde auf den Straßen gelten. Denn nicht nur die Radfahrer wollen, dass die Abbiegeunfälle endlich weniger werden, so Professor Dirk Engelhardt vom BGL.
Wenn ein Fahrer in so einen Unfall verwickelt ist, ist er traumatisiert und kann in der Regel den Beruf nie mehr ausüben und hat bleibende Schäden zeitlebens zu tragen. Deswegen ist es im Interesse aller, auch der Lkw-Fahrer, dass wir hier gemeinsam agieren.
Zwei Forderungen sind für ADFC und BGL besonders wichtig. Einmal infrastrukturelle Veränderungen, der Umbau von gefährlichen Kreuzungen, die Programmierung von Ampeln auf getrenntes Grün zwischen Autoverkehr und Radfahrern. Das könnte schnell gehen, tut es aber nicht, kritisiert Burkhard Stork vom ADFC.
In Vancouver, die haben keine 6 Monate gebraucht. In Deutschland, würde ich mal fürchten, brauchen wir im Moment 15 Jahre. Und genau das darf nicht sein. Wir reden sehr stark von Elementen, die man schnell einbringen kann. Und wenn man dann noch den selbstverständlich notwendigen Genehmigungsprozess macht und den politischen Prozess macht, kann das auch in Deutschland innerhalb von 6 Monaten passieren.
Die andere wichtige Forderung ist die nach dem oft erwähnten elektronischen Abbiegeassistenten, der den Fahrern mehr Überblick verschafft. Ab 2022 wird das System, das bis zu 60% der Abbiegeunfälle verhindern könnte, EU-weit Pflicht. Bis dahin würden die meisten Logistikunternehmen gern schon vorarbeiten, so Dirk Engelhardt vom BGL.
Wir haben aber ganz viele deutsche Unternehmen, die geben den Transport an den günstigsten Auftragnehmer. Denen ist das ganz egal, ob einer in Sicherheit investiert. Wenn nur einer 5 Cent billiger den Transport anbietet, dann kriegt er den Zuschlag. Deswegen sind unsere Unternehmer so erpicht auf die Fördermittel.
Wirksame Maßnahmen stehen also fest, so ADFC und BGL. Nun aber müssen sie endlich umgesetzt werden. Mit mehr Geld und vor allem mit mehr Tempo.
Oda Tischewski berichtete aus Berlin, Logistikbranche und Fahrradlobby werben für den besseren Schutz von Radfahrenden vor Lkw. Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat sich im Kartellrechtsprozess um die Fusion mit dem kleineren Rivalen Sprint durchgesetzt. Der zuständige Richter stimmte dem Deal heute zu. Antje Passenheim mit Einzelheiten aus New York.
Die beiden Unternehmen hatten ihren Zusammenschluss bereits vor fast 2 Jahren vereinbart. Doch die Fusion der ehemaligen Rivalen war bei den Wettbewerbshütern auf Widerstand gestoßen. Zwar hatte das US-Justizministerium zugestimmt und auch die Branchenaufsicht gab grünes Licht. Doch 13 Bundesstaaten und der Regierungsbezirk Washington klagten. Sie fürchten den Verlust von Arbeitsplätzen und höhere Preise für die Kunden. Ende vergangenen Jahres kam es schließlich zum Showdown vor Gericht in Manhattan. Das Urteil ist nun die letzte entscheidende Hürde für den 26 Milliarden schweren Zusammenschluss. Der neue Mobilfunkriese kommt auf gut 130 Millionen Kunden und einen Jahresumsatz von umgerechnet rund 70 Milliarden Euro.
Antje Passenheim informierte, ein US-Gericht hat die Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile und dem Rivalen Sprint erlaubt. Frage an Dorothee Holz in unserem Börsenstudio in Frankfurt. Wie kommt das bei Ihnen an der Börse an?
Ja, das scheint eine Win-Win-Situation zu sein, denn alle Aktien profitieren von der Aussicht auf das Gelingen dieser Megafusion. Deutsche Telekom-Aktien führen den DAX mit einem Plus von 4% an. In New York legen die Titel von T-Mobile über 10% zu. Einen echten Höhenflug gibt es bei Sprint-Aktien, die um 73% nach oben schießen. Sprint also der große Fusionsgewinner.
Nicht schlecht. Dann schauen wir auf Daimler. Der Gewinn ist eingebrochen, darüber haben wir berichtet. Auch die Aktie?
Die Aktie, ja, einziger DAX-Verlierer, nicht gerade eingebrochen, aber immerhin geben die Aktien gegen den Trend 0,5% nach. Die Enttäuschung über den Gewinneinbruch, vor allem über die niedrige Dividende, ist wirklich groß. Es fehlen der Börse auch echte Lichtblicke. Stattdessen dürften die Belastungen auch durch das Coronavirus noch steigen.
Daimler hängt ja der Konkurrenz bei der E-Mobilität hinterher, hat gestern das Handelsblatt berichtet. Helfen könnte eine EU-Entscheidung, die kurz vor unserer Sendung hier über die Ticker lief.
Lange ersehnt, jetzt gibt es endlich grünes Licht für höhere Kaufprämien für E-Autos in Deutschland. Die Europäische Kommission habe keine Einwände dagegen. Die neuen Fördersätze sollen für alle Fahrzeuge gelten, die nach dem 4. November 2019 zugelassen wurden. VW könnte von dieser Prämie besonders profitieren und VW hofft auch darauf, dass sich die Lage entspannt beim Coronavirus in China. Die Aktien ziehen um 2% an.
Und deshalb auch der DAX heute zwischenzeitlich auf neuem Rekordniveau?
Nicht nur zwischenzeitlich, es bleibt so. Der DAX hat seine jüngste Rekordmarke tatsächlich geknackt. Es ging heute schon hoch bis auf 13.668 Punkte. Aktuell steht der DAX bei 13.654, 1,2% höher als gestern. Die Zahl der Neuinfektionen ist in China nicht mehr so stark gestiegen. Ab kommender Woche soll auch die Produktion wieder hochgefahren werden. Allerdings gibt die Gesundheitsorganisation WHO noch keine Entwarnung. Trotzdem nehmen die Sorgen an der Börse ganz klar ab. Und das kommt vor allem auch Luftfahrtaktien sehr zugute. Die Luftfahrtbranche hat ja sehr stark gelitten, hat ja Flüge nach China gecancelt. Jetzt hofft man auf eine Wiederaufnahme. Lufthansa-Aktien fast 4% höher.
Stichwort Luftfahrt. Schauen wir noch auf den Reiseveranstalter TUI. Der hatte heute Hauptversammlung und hat das erste Quartal bilanziert.
Und das sieht richtig schlecht aus, aber das erste Quartal ist bei Reisekonzernen immer das Schwächste. Die Zahlen waren tiefrot, bedingt auch durch den Flugausfall der Boeing 737 MAX. Das Flugzeug darf ja immer noch nicht starten und das schlägt bei TUI dieses Jahr mit 350 Millionen Euro zu Buche. Aber Besserung ist in Sicht. TUI ist einer der großen Profiteure der Thomas Cook-Insolvenz. Die Sommerbuchungen fallen deutlich höher aus als im letzten Jahr. Im Sommer wird das eigentliche Geschäft gemacht. TUI-Aktien heben um 11% ab.
Und dann noch der Blick auf Euro, deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
Der Euro fällt weiter, nur noch knapp über einem $1,09. Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich bis zu 96 Cent. Die Umlaufrendite bei minus 0,39% und Gold fällt um $9 auf $1,564.
Der Börsenbericht kam heute von Dorothee Holz. Danke nach Frankfurt. Wirtschaft und Gesellschaft geht damit zu Ende. Gleich im Deutschlandfunk Kultur heute mit einem Interview zur Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Danke für Ihr Interesse. Bis hierhin sagt Silke Hane. Schönen Abend noch und tschüss.